der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Das Jobcenter, schon mal gut, ne? Das Jobcenter hatte zum Kennenlernen eingeladen. Bei dieser Veranstaltung handelte es sich um so eine Art Speed-Dating. Junge Leute, die Leistungen für den Unterhalt beziehen, weil sie noch keiner Ausbildung oder Arbeit nachgehen, die sollten den Lebenshof kennenlernen. Ein Angebot, das ihnen echt weiterhelfen könnte. Das wurde ihnen quasi auf dem silbernen Teller präsentiert. 90 Jugendliche, die dafür in Frage kamen, wurden eingeladen. Nebenbei gesagt, der Bedarf ist in unserer Region durchaus noch höher, aber es waren schon mal 90. Von diesen 90 kamen 50. Die anderen ließen sich gar nicht erst blicken. Von diesen 50 zeigten sich 3 interessiert und schließlich begannen 2 auf dem Lebenshof. Mal ganz abgesehen von der gesellschaftlichen Frage, warum Menschen Unterkunft und Essen finanziert bekommen, die nicht im Traum daran denken, sich an den gemeinsamen Aufgaben zu beteiligen, davon ganz abgesehen ist es einfach frustrierend für jeden, der sich für etwas Hilfreiches einsetzt, wenn er dieses Desinteresse, diese Ablehnung spürt. Ein Desinteresse, eine Ablehnung, die in noch viel stärkerem Maße Propheten wie zum Beispiel Jesaja widerfuhr. Wir lesen im 50. Kapitel des Buches des Propheten Jesaja die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Soweit Jesaja. Schon tragisch, wenn Menschen das, was ihnen helfen würde, ignorieren. Noch schlimmer, wenn sie sich dagegen stellen, wenn sie das bekämpfen, was sie aufbaut, was sie eigentlich dringend brauchen. Deswegen möchte ich mit euch heute darüber nachdenken. Da brauchen wir jetzt die Präsentation. Schon da, ja? Gut, wunderbar. Was Jesaja hörte, was und wie andere später hörten und was es wohl für uns zu hören gibt. Beim Propheten geht es ja um Gottes Wort. Um Gottes Wort, das Müde stärken will. Es macht Menschen Mut, die Hoffnung verloren haben. Das sind Leute aus ehemals Judäa, die in die Deportation nach Babylon geführt wurden und die sich als Spielball der Großmächte sehen. Wir können ja nichts tun. Wir sind ja nur ein winziges Rädchen, ein Sandkorn im Getriebe. Diese Großmächte hießen damals die Babylonier und die Perser. Solchen Menschen, die sich da mittendrin fühlen, solchen Menschen macht Jesaja Mut. Er erzählt ihnen von Gottes Absichten, von seinen Plänen, von den Plänen Gottes, die auf jeden Fall Wirklichkeit werden, 100%. Und seine Worte treffen bei denen, an die sie gerichtet sind, auf Spott und Ablehnung. Wo lebst du denn, muss er sich fragen lassen. Das ist doch Wunschdenken. Damit können wir nichts anfangen. Was Gott ihm zum Weitersagen gegeben hatte, wird schlicht abgelehnt. Und er hält Stand. Mit versteinerter Miene, ich habe mein Gesicht gemacht wie ein Kieselstein, sagt er, mit versteinerter Miene hält er Stand im Wissen, dass Gott am Ende Recht behält. Im 50. Kapitel des Jesaja-Buches haben wir es mit dem dritten von insgesamt 4 sogenannten Liedern vom Gottesknecht zu tun. Es ist nicht so hundertprozentig klar, wer damit gemeint sein könnte. In einem der Lieder, im ersten, klingt es so, als wäre mit dem Gottesknecht der Perserkönig Kyros gemeint, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Glauben der Juden am Hut hatte. Aber bei diesem Lied nun liegt die Vermutung nahe, dass es sich um den Propheten Jesaja selber handelt. Auch das ist allerdings nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnte das, was da gesagt wird, in die Situation um 500 vor Christus sehr gut passen. Die Israeliten hatten sich nach Jahrzehnten in der Deportation in Babylon eingerichtet. Die Erwartung war geschwunden, dass sich daran noch irgendetwas ändern könnte, dass es in Judäa mal einen Neuanfang geben könnte. Auch wenn nicht ganz klar ist, wer da 500 vor Christus gemeint ist, eins ist klar, 500 Jahre später hat sich das Ganze noch einmal so zugetragen. Sicher ist nämlich, dass Jesus es genauso erlebte, wie es Jesaja hier beschrieben hat. Was er den Müden seiner Zeit, den Menschen, die sich mit ihrer Selbstgerechtigkeit allein so müde gemacht hatten, was er den Müden seiner Zeit sagen will, trifft auf Unverständnis und Ablehnung. Als Gotteslästerer wird er schließlich wegen seiner Botschaft hingerichtet. Ein persischer Bischof hat das mal so zusammengefasst: Wo Liebe auf Widerstand trifft, wo Liebe auf Rebellion trifft, da muss die Liebe leiden. Liebe hat keine andere Wahl. Jesaja, Jesus, die Erfahrung, die da beschrieben wird, stellt keinen Einzelfall dar. Natürlich sticht Jesus aus all diesen Erfahrungen heraus. Die Ansage von Jesaja findet in ihm eine einmalige und für alle Zeiten gültige Erfüllung. Einmalig und für alle Welt, für alle Menschen hielt er aus, dass die gute Nachricht für alle Müden nicht angenommen wurde. In einzigartiger Weise brachte er auch die Rettung vor der logisch folgenden Konsequenz, nämlich der eigenen Vernichtung, wo ich die Botschaft, die mir hilft, die mir Zukunft eröffnet, ignoriere, gehe ich selber in den Abgrund, so wie es am Schluss dieses Liedes auch heißt. Aber damit hat sich die Erfahrung des Jesaja nicht erledigt. Sie bleibt ja kein Einzelfall. Er hört wie ein Jünger, so sagt er. Er hört wie ein Nachfolger. Der Schüler ist von den Erfahrungen seines Lehrers nicht ausgenommen. Er bekommt Anteil an dessen Ergehen. Und damit kommen auch wir Nachgeborenen, wir Schüler schließlich in den Blick. Wenn sich also diese Erfahrung, dass die hilfreiche Botschaft kein Gehör findet, abgelehnt wird, wenn es sich dabei nicht um eine bedauernswerte Ausnahme handelt, um keinen Ausrutscher der Geschichte, sondern um die Regel, dann können wir daraus Schlüsse für uns ziehen. Zuerst einmal nämlich geht es um das Hören. Ich kann nur weiter sagen, ich kann den Müden nur vermitteln, was ich selbst gehört habe. Wir haben keine eigene Botschaft, wir haben uns nichts ausgedacht. Und was der Prophet hier sagt, das steht auch sehr deutlich im Unterschied, im Gegensatz zu den Versen unmittelbar davor. Da macht Gott seinem Volk nämlich den Vorwurf, dass sie ihn nicht gehört haben, dass sie ihm nicht geantwortet haben und ihm damit ihre Entfremdung zeigten. Der Knecht Gottes allerdings hat sich im Gegensatz dazu das Ohr öffnen lassen. Wie kann ich also hören? Wie kann ich zu diesem Wort kommen? Weil das Wort, das ich hören soll, nicht aus mir selbst kommt, brauche ich dazu die anderen, brauche ich die Gemeinschaft der Christen. Jeder benötigt deshalb diese Gemeinschaft. Die lässt sich über Medien, über den Fernsehgottesdienst, den Livestream oder die Rundfunkandacht nur bedingt bewerkstelligen. Nicht digitale Community, sondern das gemeinsame Leben ist notwendig. Gemeinsames Leben nannte Dietrich Bonhoeffer ein bis heute wegweisendes kleines Buch, das er geschrieben hat. In diesen Tagen, in der vergangenen Woche, haben wir ja daran gedacht, dass er vor 80 Jahren hingerichtet wurde. Dietrich Bonhoeffer schreibt in diesem Buch Gemeinsames Leben, dieses Wort, und ich ergänze, dieses Wort, das uns richtet und befreit, dieses Wort hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, da sagt er es dem anderen. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders und der Schwester in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Hören, dazu brauche ich das gemeinsame Leben, die Gemeinschaft mit den anderen. Die Laura hat es uns vorhin ja ganz deutlich an ihrem Beispiel auch gezeigt. Und bei dem, was ich da höre, bei diesem Wort, was Gott uns sagt, handelt es sich um ein mächtiges Wort. Um ein Wort, das Leben verändert, das eine Langzeitwirkung hat. Schwester Agnes, nicht die aus dem Fernsehen, sondern die, die später Mutter Teresa genannt wurde, die erfuhr das am 10. September 1946 auf einer Zugfahrt in Indien. Für sie ganz deutlich hatte sie eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus, der sie ansprach und der zu ihr sagte, mich dürstet. Er benutzte die Worte vom Kreuz. Und bei diesen Worten erfuhr sie ihre Berufung. Sie erfuhr ihre Berufung, das Dürsten Jesu zu stillen, indem sie ihm in den Ärmsten der Armen diente. Er fragte sie, willst du dies für mich tun? Dieses Wort hat ihr ganzes weiteres Leben geprägt. Auch wenn sie später immer wieder darunter litt, dass sie so eine Erfahrung nicht noch einmal machte. Es war für sie ganz klar, dass ihr damals Christus begegnet war. Und sie hatte solche Sehnsucht danach, ihm wieder zu begegnen, aber das passierte nicht. Bei ihrer langen, schmerzhaften Suche nach so einer neuen Gotteserfahrung gelangte sie schließlich zu der Erkenntnis, Gott bedient sich auch des Nichts, der Nichterfahrung, um seine Größe zu zeigen. Das Hören auf Gottes Wort ist ein besonderes Hören. Ist nicht mal hör mal hin oder horch mal, pass mal auf. Es ist ein qualifiziertes Hören. Es steckt nämlich voller Erwartung. Es steckt voller Erwartung, weil ich dem, der redet, etwas zutraue. Wir hören uns ja ständig irgendwas an. Diese dauernde Beschallung ist noch nicht unbedingt das Hören, was hier gemeint ist. So regelmäßiger Medienkonsum ist noch kein Hören in diesem Sinne. Es geht um das Hören als Menschen, die nachfolgen wollen, die Wegweisung für ihr Leben erwarten. Wir hören für die Müden dieser Zeit und wir hören damit auch immer gegen die eigene Müdigkeit. Wer so hört, der hat dann auch etwas zu sagen. Dieses Hören zieht Gehorsam nach sich, da steckt das Hören nicht nur im Wort, sondern auch in der Sache. Gehorsam macht das Hören zu dem, was es sein soll. Das Hören hat sich rein akustisch noch nicht erledigt. Wer hört und gehorcht, wer das Wort weitergibt mit Wort und Tat, der erntet dann allerdings nicht unbedingt Beifall. Obwohl es ein Wort für die Müden ist, ist es deshalb noch lange nicht populär. Aber es hilft, trotz Gegenwind aufrecht zu stehen. Nicht bockig, sondern voller Vertrauen in die Botschaft, voller Vertrauen in den, der spricht, aufrecht zu stehen. Martin Niemöller, der U-Boot-Kapitän aus dem Ersten Weltkrieg und Nationalist, dann Mitglied der Bekennenden Kirche und persönlicher Gefangener Adolf Hitlers, schließlich Kirchenpräsident von Hessen-Nassau, der hatte als Lebensmotto: Was würde Jesus dazu sagen? Er wurde in der Zeit des Kalten Krieges im Westen wie im Osten angefeindet. Westagent als Kirchenmann getarnt, nannte man ihn in der DDR. Niemöller spielt das Spiel des Kremls, hieß es in der Bundesrepublik. Und er resümierte: Wer danach fragt, was Jesus dazu sagt, der ist niemand genehm. Aber er schweigt nicht, weil er weiß, siehe, die Anklagen werden alle zerfallen. Siehe, Gott der Herr steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Das wollen wir doch für keinen. Das wollen wir doch für niemanden. Was gibt es heute für uns zu hören? Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Die lässt sich auch nicht pauschal beantworten. Gott öffnet jedem Einzelnen das Ohr zum Hören. Und wir befinden uns da alle auch in sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Aber wir leben ja auch in einer Welt. Wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft. Deshalb wage ich bei aller Zurückhaltung in ein paar Richtungen zu deuten. Auf jeden Fall geht es auch heute um eine Botschaft für die Müden, um etwas, das aufbaut. Worte der Dankbarkeit passen dazu. Worte, die Potenzial vermuten, die Möglichkeiten entdecken wollen, die von einem guten Ziel ausgehen. Das sind Worte für die Müden. Alles runtermachen, alles von vornherein verdächtigen, taugt ja nichts, bringt ja eh nichts, hat ja keinen Zweck. Das sind keine Worte für die Müden. Das Aufgeben ist kein Wort für die Müden. Das Schimpfen und das Frust ablassen und anderen die eigenen negativen Erfahrungen weitergeben. Geben wir doch den Entwicklungen, geben wir doch den Menschen, geben wir doch den handelnden Personen immer erstmal eine Chance. Vermuten wir doch da Möglichkeiten. Das Wort für die Müden ist auch heute eine Zumutung. Jesus nachfolgen gelingt nicht so mal nebenbei. Diese Nachfolge erfordert ganze Hingabe. Nicht im Sinne von Aktionismus, sondern Hingabe im Sinne von Loslassen. C.S. Lewis hat es mal so formuliert: Unser wirkliches neues Selbst, unsere eigene Persönlichkeit, wird nicht Wirklichkeit werden, solange wir nach ihr Ausschau halten. Sie wird kommen, wenn wir nach Christus Ausschau halten. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Ihr merkt, das ist ein unheimlich weites Feld, aber hier liegt meines Erachtens eine entscheidende Herausforderung für uns Christen und damit für alle Menschen heute. Was uns so müde macht, sind ja nicht zuletzt die vielen eigenen Pläne für uns. Der Drang zur Selbstoptimierung, der Drang, uns selbst zu finden, der Drang, unsere Rolle endlich zu entdecken und der auch damit verbundene Verdrängungswettbewerb. Die Sehnsucht nach immer mehr, was ich brauche, was ich ausprobieren will, das führt aber am Ende nicht weiter. Das Wort für uns heute könnte schließlich so eins wie für Mutter Teresa sein. Jesus sagt: Mich dürstet. Wo sind die Menschen, die mir dienen wollen, die fragen, wo brauchst du mich? Und die nicht nur fragen, wo passt es gerade für mich? Auf einer Karte las ich neulich, Gott hat uns keine ruhige Lebensreise versprochen, aber eine sichere Ankunft. Gott hat uns keine ruhige Lebensreise versprochen, aber eine sichere Ankunft. Das ist ein gutes Wort für müde Herzen. Amen.